Die Lehre des Huhns. Ein Vortrag von Horst bei Meditation am Obermarkt Gelnhausen. Es war vor unendlich langer Zeit, genauer gesagt in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ich war auch damals schon Schullehrer, wie auch noch heute. Damals bereits hier an den beruflichen Schulen in Gelnhausen. Ja, mein Chef damals sagte, ich sei noch jung und belastungsfähig, man merkt, das ist schon lange her, bekam ich die Schüler, die einen belastungsfähigen Lehrer brauchten. Jugendliche ohne Hauptschulabschluss und ohne Ausbildungsstelle. Und damals, in den 70er Jahren, hatte ich auch noch ein ähnliches Verhältnis zu Hühnern, wie es die meisten Menschen in diesem Land bis auf den heutigen Tag haben. Ich traf sie in erster Linie, wenn sie knusprig gebraten waren und auf einem Teller lagen. Damals hatte ich auch eine Großmutter, eine Ehefrau, zwei kleine Töchter und einen Wohnwagen. Letzterer stand außerhalb der Schulferien auf einem kleinen Campingplatz in Bad Mergentheim. Dieser Platz war gerade so groß, dass die beiden kleinen Mädchen dort frei herumlaufen konnten, ohne verloren zu gehen. Sie waren damals ungefähr 3 Jahre alt. Der Campingplatz hatte nur einen einzigen Weg auf beiden Seiten und am hinteren Ende war ein Wall mit einem Zaun darauf, so dass man dort nicht raus konnte. Nur vorne gab es einen Eingang. Und einzig und allein nur aus dem Grund, damit meine Mädels nicht abhanden kommen konnten, saß ich dort an diesem Eingang, las etwas und passte auf, dass die Kinder den Platz nicht verließen. Natürlich traf es sich nicht schlecht, dass dort ein jugoslawischer Wirt, ja, ihr habt richtig gehört, dieses Land gab es damals noch, dass also dort ein jugoslawischer Wirt eine Gartenwirtschaft hatte, wo ich mich setzen konnte. Und damit der arme Mann auch schadlos gehalten wurde, ließ ich mich gewöhnlich dazu herab, dort ein Bier nach dem anderen in mich zu gießen. Das alles wäre nun absolut nicht ungewöhnlich und nicht der Erwähnung wert und entsprach so etwa dem Verhalten eines Durchschnittsdeutschen, wenn da nicht ein großer Hühnerstall gewesen wäre. Ein Hühnerstall mit freilaufenden Hühnern. Und wenn ich nicht gerade las, sah ich also über den Rand meines Bierglases den Hühnern bei ihrem Alltag zu. »Mann, sind die blöde«, dachte ich mir, ich, der sich nicht nur seinen Schülern, sondern eben auch den Hühnern und zugegebenermaßen auch sonst so ziemlich jedem anderen als überlegen wähnte. Ich war eben der Normaldeutsche. »Diese Hühner«, so stellte ich fest, »sind genauso blöd wie meine Schüler. Sie gackern ständig durcheinander.« Und eins hackt auf dem anderen rum. Und um noch einen besseren Vergleich mit meinen Schülern zu haben, teilte ich ihnen auch einige Arbeitsblätter aus, Fotokopien, die aus der letzten Schulwoche noch übrig waren. Tatsächlich, stellte ich fest, genauso blöd wie meine Schüler. Die wissen absolut nichts Vernünftiges, damit anzufangen. Sie lesen sie nicht, sie scharren drauf rum, sie zerstören sie. Echt, genau wie bei meinen Schülern ohne Hauptschulabschluss. Filmschnitt. Wir schreiben das Jahr 1992. Zwischen den beiden Ereignissen liegt einige Zeit, ungefähr 15 Jahre, und eine gewisse politische Karriere meinerseits, die sich gerade dem Ende zuneigte. Inzwischen hatte ich eine etwas andere Beziehung zu Hühnern und auch zu Eiern. Ich war damals seit fast 10 Jahren Vegetarier und weigerte mich auch, Eier zweifelhafter Herkunft zu kaufen. Und da es damals leider noch keine Kennzeichnungspflicht für Eier gab, hatte ich einige Zeit ganz darauf verzichtet. Da meine inzwischen 3 Kinder jedoch gerne Kuchen aßen, hatte ich mir selbst Hühner zugelegt. Da wusste ich, wo die Eier herkommen und wie die Hühner gehalten werden. Diese Hühner schliefen nachts in einem Kellerraum, von wo aus sie tags über eine Hühnerleiter in ein etwa 40 Quadratmeter großes Freigehege gehen konnten. Ich hatte damals kurz zuvor einen Fahrradunfall, bei dem sich mein Kopf mit 63 Stundenkilometern in den Weg gekrallt hatte, nachdem ich zuvor ein Auto überflogen hatte und ich fühlte mich gar nicht gut. Also saß ich als Rekonvaleszent vor dem Hühnergehege und beobachtete einmal mehr die Hühner. Auch diesmal hatte ich nicht gerade besonders viel Hochachtung vor Hühnern. Da ich meine Zeit inzwischen mehr in Regionalparlamenten als in der Schule verbrachte, hatte sich mein Vergleichsfeld der Hühnerbeobachtung etwas verschoben. Wieder sah ich alle durcheinander gaggern und eines auf dem anderen herumpacken. Und für mich stand fest, oh, die sind so blöd, genau wie die Sozis. Das war damals so ziemlich die schlimmste Beschimpfung, die ich mir ausdenken konnte. Ich erinnere mich übrigens noch, wie einmal meine kleine Tochter furchtbar erbost über ihre Mutter war und nach der unflätigsten Beschimpfung suchte, die sie nur kannte. Wobei ihr offensichtlich ein Wort einfiel, das sie zwar nicht verstanden hatte, dessen moralische Bedeutung ihr jedoch klar gewesen sein musste. Und so titulierte sie ihre darüber sichtlich belustigte Mutter mit »Ach du Bundeskanzler, du!« In etwa so viel Hochachtung hatte ich auch vor den Hühnern, als ich sie mit »Wie die Sozis« abqualifizierte. Inzwischen hatte ich jedoch kein Bierglas mehr als Blickverstärker vor mir, sondern sah länger und genauer hin. Am zweiten Tag schon hatte sich mein Blick geschärft. Ich begann durchaus differenziertes Verhalten in den Interaktionen der Hühner wahrzunehmen. Dementsprechend stufte ich sie in meiner Achtungsskala schon etwas herauf. »Naja«, so sagte ich ihnen, »ihr seid nicht so schlimm wie die Sozis. Ich muss euch Abbitte leisten, mehr so wie meine Schülerinnen in den Verkäuferinnenklassen.« Das war zwar auch alles andere als ein Lob, aber doch keine solche Diffamierung, wie sie mit Sozis zu vergleichen. Bitte schließt daraus jetzt nicht auf meine heutige Einstellung. Wir sprechen hier von der Werteskala eines damals noch nicht buddhistisch praktizierenden deutschen Studienrates. Und so beobachtete ich weiter Hühner. Am dritten Tag hatte ich schon einen erheblich geschärften Blick. Ich sah den Hühnern jetzt mit Interesse, mit Empathie, ja teilweise schon mit mitfühlendem Verständnis zu. »Ach, sieh an, das hätte auch mein Sohn gemacht haben können.« »Ja, und das Verhalten jenes Huhnes erinnert mich doch sehr an die Mutter meiner Kinder.« »Ja, und wenn man nicht sieht, dass das, was dieses Huhn dort gerade gemacht hat, nicht ganz typisch für meine Tochter ist, dann muss man schon mit Blindheit geschlagen sein.« Ich erkannte mithin mehr und mehr Verhaltensweisen mir nahestehenden Personen in diesen Vögeln. Und am nächsten Tag setzte ich mich mit großem Interesse vor den Hühnerstall. Welche Erkenntnisse würde ich wohl heute gewinnen? Und diesmal kam ich aus dem Staunen schlicht nicht heraus. Es war wie ein Kabarett. Diese Schüler, nicht diese Schüler, diese Hühner hatten sich doch offensichtlich abgesprochen, mir meine eigenen kleinen Absurditäten vorzuspielen. Die laufen da herum und spiegeln mich. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und voller Spannung setzte ich mich auch am nächsten Tag wieder vor das Hühnergehege. Das war der Tag, an dem ich begann, von Hühnern zu lernen. Nein, das stimmt nicht ganz. Nicht von Hühnern allgemein. Die Hühner waren alle sehr verschieden. Ein jedes hatte seine eigene Individualität. Auch Hühner stehen mit Sicherheit nicht spirituell auf der gleichen Stufe. Da gab es deutliche Unterschiede. Natürlich hatte inzwischen bereits jedes Huhn seinen eigenen Namen. Das nach wie vor blödeste Huhn, das Huhn, das immer auf dem Schwächsten, am liebsten auf diesem einen behinderten Huhn herumhackte, das hieß der blöde Huhn Adolf. Das war durchaus naheliegend, denn ihm hing der Kamm schräg ins Gesicht, was an die wohlbekannte Frisur des Führers erinnerte. Und ganz am anderen Ende der Werteskala stand das Dudelhuhn. Es hatte seinen Namen von einer Figur aus der Augsburger Puppenkiste, der es ähnlich sah. Und auch die Stimme hatte eine gewisse Ähnlichkeit. Das Dudelhuhn war damals schon älter. Und es hatte verkrüppelte Füße, sodass es nur schlecht laufen konnte. Wenn morgens das Freigehege geöffnet wurde und die Hühner zur Fütterung herausrannten, kam natürlich auch der Hahn herausgestürmt, dem es allerdings weniger auf das Futter ankam. Der Hahn hatte nach der langen Nacht, die er wie alle diese Vögel aufgebäumt auf einem Gestell verbrachte, jetzt erst einmal ganz andere Bedürfnisse. Und er fand das Dudelhuhn, das in Wirklichkeit früher einmal seine Glucke war, ausgesprochen attraktiv. Die Beziehung war jedoch von sehr einseitiger Natur. Denn wenn der ungestüme Hahn das alte Huhn mit den verkrüppelten Füßen besprang, konnte diese sich nicht richtig auf den Beinen halten und auch die heftigen Bewegungen des Hahns schienen dem alten Tier sichtlich Schmerzen zu bereiten, wie ich früher festgestellt hatte, was jedoch der Hahn gar nicht zu bemerken schien oder was ihn überhaupt nicht interessierte. Der Hahn war überhaupt sehr einseitig interessiert. Wenn jemand von euch nicht weiß, warum im tibetischen Lebensrahn der Hahn das Symbol von Gier ist, dann empfehle ich einmal eine morgendliche Meditation am Hühnergehege. Jetzt aber gab es dieses Problem für das Dudelhuhn nicht mehr. In der Zeit, in der ich meine Hühnerbetrachtungen anstellte, ich nenne sie übrigens lieber meine Hühnermeditation, in dieser Zeit also ging das Dudelhuhn als letztes die Hühnerleiter hoch. Dann, wenn es kein Gedränge mehr gab. Und es stellte sich alsdann in das Kellerfenster, durch den der Hühnerpfad ins Freigehege ging, und betrachtete achtsam, was sich dort draußen abspielte. In dem Kellerfenster war es zu niedrig, als dass der Hahn es bespringen konnte, was dieses Huhn in achtsam analytischer Betrachtung herausgefunden hatte. Das Dudelhuhn stand da und beobachtete ganz genau. Es beobachtete einerseits, wie das verstreute Hühnerfutter allmählich weniger wurde. Und andererseits, wie die Gier des Hahnes nach ungefähr 4 bis 6 Hühnern deutlich nachließ. Und so passte das Dudelhuhn diese Gelegenheit und die Tatsache, dass der Hahn gerade in einem anderen Ecke des Geheges beschäftigt war, beim Schopf um alsdann ihr Frühstück einzunehmen. Nicht ohne sich achtsam und wissensklar umzublicken und ihres Umfeldes bewusst zu sein. Nach dem Frühstück begab sie sich zu einem Unterstand, der flach war, ein Huhn passt rein, aber kein Hahn darüber. Ich sah auch, wie sich das Dudelhuhn anderer annahm. Besonders fürsorglich beispielsweise, als ein Huhn krank war und nachts nicht in den schützenden Keller konnte. Das Dudelhuhn blieb bei der kranken Henne, nahm sie unter einen ihrer Flügel und wärmte sie mit dem eigenen Körper. Als 3 Tage später das kranke Huhn verstorben war, nahm das Dudelhuhn den Flügel weg und wachte noch 3 Tage und 3 Nächte bei dem toten Tier und verscheuchte jedem, der sich näherte, auch mich. Erst nach 3 Tagen ging das Dudelhuhn wieder in den Keller. Ich begrub die tote Henne in einer abgelegenen Stelle des Freigeheges, stampfte den Boden fest, legte Grasbüschel und einen Stein dorthin, damit niemand das kleine Grab erkennen konnte. Allein das Dudelhuhn kam am nächsten Morgen das Freigehege und ging schnurstracks dorthin, wo seine Freundin begraben war. Richtete mit dem Schnabel ein paar Gräser des Grasbüschels wieder hübsch auf, fast als wolle es sie Blumen auf das Grab legen, und ließ sich daneben nieder. Das Dudelhuhn besuchte auch später noch regelmäßig diesen Platz, um dort in Andacht zu verweilen. Ich aber war tief beeindruckt von der spirituellen Reife, der Achtsamkeit, der Freundlichkeit und der Umsicht dieses Huhns und sagte mir, es sei auch für mich an der Zeit, an meiner spirituellen Entwicklung zu arbeiten. So begann meine Suche. Wenige Wochen später hatte ich den Dharma gefunden. Das klang jetzt ganz nach dem Ende der Geschichte. Dem ist auch so. Allerdings gibt es noch einen Epilog. Jahre später. Es war der Tag, an dem meine Tochter heiratete, bekam ich furchtbare Kopfschmerzen. So starke Schmerzen hatte ich ewig nicht mehr. Ich musste sogar die Hochzeit verlassen, musste nach Hause gehen und mich unter Schüttelfrost ins Bett legen. Am nächsten Tag ging es mir besser. Und als ich zum Keller ging, um die Hühner herauszulassen, stellte ich fest, das Dudelhuhn war tot. Ich weiß nicht so genau, was sich dort auf geistiger Ebene zwischen uns abspielte, aber offensichtlich war die spirituelle Verbindung zwischen meiner Lehrerin und mir ziemlich intensiv. Dankbar gedenke ich meiner Dharma-Lehrerin, dem Huhn, das Weisheit und Mitgefühl gleichermaßen verkörperte. Und wenn irgendjemand behauptet, anders als Engel hätten Bodhisattvas niemals Flügel, ich weiß es besser.